Von Zöliakie betroffen ist meist nicht die ganze Familie, nur eine oder zwei Personen. Und was macht man denn? Ist der ganze Haushalt glutenfrei oder bleibt es trotzdem bei einem gemischten Haushalt? Wie gehen wir damit um, wenn Spuren vorhanden sind? Dies schauen wir uns heute in der 6. Folge unseres Zöliakie-Talks «Des Gluten zu viel» an.
«Des Gluten zu viel» – der Podcast, der dein Leben mit Zöliakie erträglicher macht. Von der IG Zöliakie der Deutschen Schweiz und der Podcast-Schmiede, hier sind Ronja Schifftan, Tina Toggenburger und Nicole Leuenberger.
Letzte Woche ist es mir wieder passiert, ich war zum Brunch bei meinen Eltern eingeladen. Sie hatten extra Birchermüsli mit Haferflocken für mich vorbereitet. Sie haben extra im Internet noch geschaut, ob die Haferflocken glutenfrei sind. Und ja, klar, sie sind glutenfrei, aber eben die bösen Spuren. Wir hatten das in Folge 5 bereits. Was macht man in so einem Fall? Ich habe natürlich kein Birchermüsli gegessen. Meinen Eltern war es schrecklich peinlich und es war unangenehm für sie. Ich glaube, wir haben immer wieder solche Erfahrungen, wenn wir in einem gemischten Haushalt sind, und deshalb wollen wir das heute etwas genauer besprechen. Mit mir im Studio sind Nico.
Hallo zusammen.
Ronja.
Hallo.
Und heute als Fachexpertin noch Diana Studeros.
Hallo zusammen.
Genau, Nico von der Podcast-Schmiede und Ronja Schifftan, meine Co-Präsidentin und Fachexpertin im Bereich Psychologie. Kennen wir bereits von den vorherigen Folgen. Diana, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Diana Studeros. Ich habe einen Master in Ernährung und Diätetik, arbeite als Ernährungstherapeutin und beschäftige mich vor allem wissenschaftlich im Moment mit dem Thema Zöliakie, Gluten und im Besonderen dann eben auch, wie wir mit Spuren umgehen sollen.
Und in allem, darf ich das sagen, bist du auch selbst betroffen?
Ah ja, stimmt. Ich habe auch Zöliakie. Es ist so normal, dass ich es immer vergesse.
Genau, aber es ist nicht unbedeutend. Ja, genau. Wenn man mit Diana arbeitet und redet, ist es überhaupt nicht unbedeutend.
Ja, das stimmt.
Genau. Eben, wir hatten es schon. Es fängt eigentlich beim Einkauf an. Wie können die Leute sich darauf verlassen, dass sie das richtig einkaufen? Da sind wir in Folge 5 bereits tiefer darauf eingegangen. Ich glaube, da gehen wir nicht mehr genau darauf ein. Ihr müsst die Folge 5 anhören, wenn ihr noch nicht genau wisst, welche Produkte sauber sind und welche nicht. Aber eigentlich geht es darum, wir möchten uns in unserem Umfeld wohlfühlen. Wir möchten entspannt sein, wir möchten den Alltag entspannt leben können. Und sobald wir gemischte Haushalte haben, also bei mir zu Hause zum Beispiel, ist eigentlich alles glutenfrei, aber eben nur eigentlich, weil mein Mann und mein Sohn, die essen normales Brot, sprich, es hat natürlich Brösmeli im Haushalt. Mhm. Und wie gehe ich jetzt mit den Brösmeli um? Oder vielleicht möchte dann mein Teenager-Sohn auch mal irgendwelche Cookies essen oder ich weiß nicht, was das denn alles genau sein könnte. Und da hat es halt immer irgendwelche Spuren im Haushalt. Einerseits haben wir da so die psychologische Seite, wie kann ich mich trotzdem eigentlich sicher fühlen, und dann haben wir die Thematik, denke ich mir auch, wo liegen denn wirklich die Stolperfallen und wo muss ich darauf achten? Da möchte ich gerne etwas mehr darauf eingehen. Nico, hast du vielleicht eine Story aus deinem Alltag? Ihr seid noch nicht so lange im Glutenfrei-Business unterwegs und ich glaube, ihr seid sicher in dieser Umstellungsphase wahrscheinlich noch etwas näher drin.
Ja, voll. Bei uns ist ja jetzt erst vor einem guten Jahr diese Diagnose ins Haus geflattert. Und wir mussten uns dann natürlich völlig neu orientieren, sobald wir wussten, okay, es ist 3-1, 3 Betroffene, ich bin nicht direkt betroffen. Und wir haben halt eine gemeinsame Küche, wir kochen alle, wir essen da alle. Und zuerst haben wir, ja, meine Frau hat dann sofort groß eingekauft und hat zum Beispiel sämtliches Kochbesteck, haben wir dann einmal das bisherige Kochbesteck, und dann hat sie alles in grün neu gekauft. Also neue Schwingbesen, neue Gummischaber, neue Kochkellen etc. Das war so der erste Impuls, neue Rührschüsseln und so.
Okay. Was ihr natürlich jetzt nicht gesehen habt, Diana und ich haben uns mit großen Augen angeschaut. What? Okay.
Und wir haben dann schnell gemerkt, okay, es war vielleicht ein bisschen überreagiert, weil 95% aller Gerichte bei uns sind ja jetzt glutenfrei. Also klar, ich koche manchmal meine eigenen Spaghetti, aber dafür brauche ich einen Kochlöffel. Und von daher hat sich das jetzt alles wieder gelegt. Wir nutzen wieder alle Alles, wir nutzen alles für den normalen Alltag und der normale Alltag ist glutenfrei. Mhm. Und wenn ich was für mich mache, dann schaue ich selber und achte darauf, dass ich nichts anderes berühre und dass ich alles direkt in die Geschirrspülmaschine einräume und dann ist das gut. Von daher am Anfang eine kleine Überreaktion und mittlerweile haben wir uns da gefunden.
Die Pasta ist super. Ronja, du möchtest noch etwas dazu sagen?
Ich habe mega viele Gedanken gleichzeitig und ich habe gerade ganz wichtige Fragen an Diana.
Ja, ich auch.
Und zwar, hit you. Also ich habe auf meiner Ebene einige Fragen, aber mich nimmt gerade mega fest Wunder, zwar gerade die erste Reaktion mit dem Kochbesteck, wie du die beurteilst. Oder einfach, was sind bei dir für Bilder aufgekommen? Weil ich habe dich ja auch gerade mit großen Augen angeguckt. Und das andere auch gerade, wir haben jetzt ganz viele Praktiken eigentlich gerade gehört, genau, die Nico beschrieben hat. Und dort brauchen wir gerade dringend, glaube ich, eine Validierung. Was ist wirklich davon eigentlich notwendig?
Ja.
Vielleicht auch zum Risiko, Nico, nicht erschrecken. Vielleicht kommst du noch ein bisschen raus und denkst, okay, ich habe es mir vielleicht ein bisschen kompliziert gemacht. Aber ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir dort mal ein bisschen Relief haben. Diana.
Ja, also ich glaube, eure Reaktion jetzt in diesem Fall war, würde ich sagen, eine Reaktion, die ich bei fast allen meinen PatientInnen auch sehe, dass am Anfang so ein bisschen die Panik ausbricht vor diesen Spuren überall, ist dann plötzlich Gluten im ganzen Haus und eigentlich ist dem nicht so. Also wir müssen sicher mal den Bereich abgrenzen zwischen Zöliakie als Autoimmunerkrankung und einer Allergie als eine ganz andere Form von Reaktion, wo wir wirklich manchmal getrenntes Kochgeschirr brauchen. Also bei einer schweren Weizenallergie ist das auch eine Handlung, die man empfiehlt. Und leider wird das einfach häufig ein bisschen in die Zöliakie reingemischt, wo wir aber sagen können, wir haben so viele unterschiedliche Studien zu verschiedenen Aspekten, die wir jetzt vielleicht auch noch besprechen, wo wir uns doch eigentlich sicher sind, dass eben gemeinsam genutztes Kochgeschirr, wenn das gereinigt wird, sei das von Hand gespült mit Seife und dann einfach Wasser oder im Geschirrspüler, dann ist es glutenfrei. Und da geht es primär ums Wasser und nicht ums Spülmittel. Gluten lässt sich sehr gut verdünnen und einfach abwaschen, so dass nichts mehr übrig bleibt, was da klebt oder so. Und dann ist es wirklich glutenfrei.
Also ich finde immer, das, was ich finde es gerade, du hast es so schön eingeordnet. Und das, was ich eigentlich dort auch immer in dem Sinn erwähnen möchte, ist, es sind einfach ganz normale Hygienemaßnahmen,
ja, genau,
die man auch sonst eigentlich in der Küche praktiziert, genau, in dem Moment.
Genau. Ich denke, eine Ausnahme gibt es wirklich bei Mehlstaub. Mehlstaub sieht man nicht so gut und ist sehr leicht und lässt sich dann doch mit der normalen Raumluft gut transportieren. Und da gibt es auch eine schöne Arbeit von Kollegen aus Italien, die mal geguckt haben, wie sich Mehlstaub so in einem Raum verteilt. Und die haben einfach gesehen, der fliegt schon so in einem Umfeld von 2 Quadratmeter.
Oh wow.
Also wenn man mit der Familie Kekse backt, die einen glutenfrei, die anderen eben mit Weizenmehl, dann macht es sicher Sinn zu sagen, wir backen zuerst erstmal die glutenfreien und dann die anderen und das nicht gleichzeitig. Da würde ich sagen, ist die Kontaminationsgefahr sehr hoch. Das ist auch der Grund, weshalb wir eben die Bäckereien wirklich oder die Backstuben für glutenfreie Bäckereien trennen müssen. Das geht nicht. Und das andere Risiko, was ich manchmal auch schwierig finde persönlich, sind einfach Brotkrümel, weil ich sehe nicht, ob das mein glutenfreies Brot war oder das glutenhaltige Brot. Und da ist halt einfach meine Empfehlung, wischt die weg, wenn ihr sie seht. Und dann kann man den Lappen ausspülen und dann ist der auch wieder glutenfrei. Das haben wir auch schon untersucht in Studien. Also es braucht dann nicht gleich einen neuen Lappen, weil der ein Brotkrümel mit Weizen berührt hat. Das sind Mengen, die viel zu gering sind, dass sie einen Schaden anrichten können.
Ja, und da machen wir uns auch, da haben wir oft einfach räumlich getrennt,
ja,
also
genau,
zum Beispiel das Brot, das auf den Tisch kommt, das ist das glutenfreie Brot,
ja,
und wenn
genau,
ich mein eigenes habe, dann bereite ich das in der Küche vor, schneide das da auf meinem eigenen Brett und spüle dann alles weg und dann gehe ich auch davon aus, das passt jetzt für alle.
Ich kann euch gerade super viele Anekdoten dazu anreichen aus meinem Alltag. Ich habe eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich bin ja selber auch betroffen. Und eine lange Geschichte mit glutenfreiem Haushalt und gemischt Haushalt und ging eigentlich immer super. Und dann hat es bei mir einen familiären Wechsel gegeben mit einem neuen Menschen in meinem Leben, neue Lebenskonstellation. Und auf einmal stehe ich vor ganz neuen Fragen. Und zwar Brotpräferenzen. Und zwar, mein neuer Partner präferiert Brot, dieses Gemälte, das obendrauf noch
so schön
Mehl mitschwingt. Und plötzlich habe ich mich als super entspannte Zölli, würde ich behaupten, wiedergefunden in so ein bisschen angespannten Blick auf den Teller und auf das Schneidebrett, wie nebendran so dieser Staub flog.
Ja.
Also Diana, das ist effektiv das, was ich gerade erlebe.
Ja. Ich fühle dich.
Ja, oder auch wir haben gerade ein Ferienhaus bezogen mit einer anderen Partei und plötzlich kommt es genau zu diesen Situationen, Tina, die du zu Beginn genannt hast. Jetzt muss ich da irgendwie klären und neu organisieren. Wie machen wir das eigentlich?
Genau, ich glaube, das ist ganz spannend. Ich möchte noch ganz kurz zu den Keksen zurückkommen.
Schieß los.
Wir haben die jetzt ausgestochen, die Kekse. Die sind jetzt auf Blechen. Können wir die denn zusammen backen?
Wahrscheinlich schon. Wir wissen es nicht. Also es gibt ein paar Daten zu Pizzaöfen mit Umluft, mit Ober-Unterhitze. Und wir sehen da eigentlich keine Kontamination, auch bei einem Umluftofen. Aber es gibt tatsächlich nur eine Arbeit dazu. Ich persönlich würde sagen, ja, weil ihr stäubt da nicht Mehl drüber in einer Menge wie bei einer Brotherstellung. Also ich finde das immer...
Bei dieser spezifischen Brotherstellung.
Genau. Dieses böse bemehlte Brot.
Also ich produziert sagen, es nicht, kauft es nicht und müttet es uns bitte nicht zu. Herzlichen Dank an die Gesellschaft.
Genau, also meine Antwort wäre ja. Wenn ihr so viele Kekse backt, dass es in zwei getrennten Durchläufen geht, dann seid ihr einfach 100% sicher. Und ich glaube, wofür ich immer sehr plädiere, ist so eine Risikoabwägung. Was ist wirklich ein Hochrisiko und was ist vielleicht ein sehr geringes Risiko? Und ich würde sagen, dieses Keksbeispiel wäre für mich ein geringes Risiko.
Aber die bestäubte Pizza ist eher ein höheres Risiko.
Ja, genau. Oder eben so besonders dieses gemeinsame Zubereiten. Also ja, dieses mit Mehl hantieren, darum geht es mir, wenn ihr eine Tiefkühlpizza aus der Plastikverpackung aufreißt, eine mit Gluten, eine ohne, da ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Mehlstaub dabei.
Genau, genau. Dann gehen wir doch zurück zu deinem Ferienhaus.
Ja.
Mein Ferienhaus, ich stehe jetzt vor dieser Frage und das Spannende ist, ich beschäftige mich ja eigentlich dann immer mit diesen Fragen, also ich habe ganz viele Klientinnen, da geht es genau um die Frage, wie kompliziert, Anführungsschlusszeichen, tue ich, wie fest möchte ich mich zurücknehmen. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man das auch transparent macht. Es ist eine Herausforderung, auch für mich als eigentlich sehr, ich würde sagen, erfahrene Fachperson auch in diesem Bereich. Es ist eine Challenge, weil man steht immer ein Stück weit zwischen mein Raum, dein Raum und meine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse und auch die Frage, welche Bedürfnisse sind denn mehr wert, Anführungsschlusszeichen. Und das ist eigentlich in unserer Gesellschaft per se ganz eine schwierige Frage, weil wir kommen dann sehr schnell, kommen wir in Thema, wann ist etwas chancengerecht, also barrierefrei zum Beispiel, also dass ich zum Beispiel sagen kann, ich kann nicht, also mein Bedürfnis ist quasi bedrohlicher für mich, also wenn es nicht erfüllt ist, wenn ich einem Risiko ausgesetzt bin, welches ich nicht tragen kann, dann trage ich stärkere Konsequenzen, als wenn zum Beispiel Nico jetzt, so wie du es beschreibst, halt nicht in frei quasi dein Brot schneiden kannst oder zubereiten kannst. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, wie stark steht man für seine eigenen Bedürfnisse ein? Und gleichzeitig aber auch die Frage, du hast es vorhin nämlich sehr schön formuliert bei dir in der Familie, du hast gesagt 3-1. Sprich, du hast eigentlich eine fast demokratische Mehrheit, aber auch eben die Mehrheit der Stärkeren, also quasi die, dort sind halt die Stärkeren in der Mehrheit, aber eigentlich bin ich nicht so fest Freundin von mehr gleich stärker, sondern eigentlich ist ja die Frage, welche Bedürfnisse sind schwieriger zu handeln und gerade wie wäre es bei euch, wenn zum Beispiel nur du betroffen wärst und die anderen drei nicht? Wie wäre das für dich jetzt in diesem Alltagsmanagement zum Beispiel?
Ja, ist jetzt noch schwierig für mich, mich da rein zu denken, aber ich denke, dann wäre halt eigentlich potenziell, es wäre da viel mehr, ich muss noch mal beginnen.
Nein, es zeigt eben genau, ich finde es auch schön, wie du sagst, bleib bei dem, weil es zeigt eben, wie schwierig das dieses Umdenken ist.
Es ist wirklich schwierig. Ich denke, ich würde halt dann noch viel mehr, also verhältnismäßig viel mehr Lebensmittel sehen und antreffen, die mir Angst machen können oder gefährlich werden können. Das heißt, es wäre für mich wahrscheinlich noch schwieriger und ich würde mich dann sehr fest noch immer stärker als der Komische fühlen. Währenddem jetzt so eigentlich ich das für meine Familie noch schön erlebe eigentlich. Also es ist nicht gut, habe ich 3 Personen, die da beeinträchtigt sind. Das ist doof für jede einzelne von ihnen, aber niemand von ihnen ist alleine. Weißt du, wie ich meine?
Und du quasi mit deinem Zurücknehmen von deinen Bedürfnissen hast wie einen inneren Kontoausgleich. Und wir sprechen eben ganz oft von diesen inneren Kontoausgleichen. Und jetzt ist eben genau das Problem, wenn man alleine betroffen ist, in einer Familie von Nicht-Betroffenen, also in einer WG von Nicht-Betroffenen, dann kommt jetzt genau diese Schwierigkeit. Und ich glaube, dort ist eben genau eine gute Frage, also auch an dich, Diana, wie over-aware. Also ich fand das vorher übrigens gerade schön, was du gesagt hast, hey, schau, dieser Teil geht wirklich nicht. Aber ich denke, manchmal ist es auch nicht schlecht, gerade Zöliakie-Betroffenen auch nochmal eine Bestärkung zu geben. Was ist wirklich wichtig?
Ja.
Und was sind so, hey, Chills?
Mhm. Ja, ich glaube, da sind wir gerade einen großen Schritt weitergekommen, auch mit der Forschung in den letzten 5 Jahren. Also das muss man auch einfach sagen, das ist ein Bereich, der wurde zum ersten Mal 2017 erforscht. Zuvor gab es einfach keine Studien dazu. Es war einfach, Gluten geht nicht. Und auch schon nur die Annahme, da könnte Gluten sein, ist ein No-Go. Und dass sich das jetzt anfängt zu bewegen, finde ich schon mal wichtig. Und ich stehe ganz fest dafür ein, mal einfach die Bedürfnisse auch anzunehmen. Oder wenn man merkt, man fühlt sich nicht wohl in dem Setting, glaube ich, ist das Schwierigste, was man tun kann, so tun, als wäre es okay, weil das auf Dauer einfach nicht funktioniert.
Und gleichzeitig, dort möchte ich schnell einhaken, dieses Tun, als wäre es okay, das ist supermenschlich. Und ich glaube, das ist genau das, was die größte Schwierigkeit ist. Mhm. Also wir Menschen tendieren sehr schnell im Uns regulieren und uns zurücknehmen, weil das ist unser Wirkraum.
Ja,
das ist das, was ich machen kann, oder?
Genau.
Und das heißt, dass das passiert, ist mega selbstverständlich.
Mhm. Genau. Und gleichzeitig denke ich, ist es wichtig auch zu adressieren, eben ich fühle mich jetzt nicht wohl in dem Setting mit den Haferflocken oder was auch immer. Und ich denke, da fängt es an. Oder das ist wahrscheinlich ein Aushandeln in einer sozialen Situation. Was können die anderen tun? Was kann ich tun? Jetzt aus einer rein fachlichen Perspektive würde ich sagen, eben Mehlstaub ist wirklich ein Problem. Und meines Erachtens oder so, wie sich die Daten im Moment darstellen, wohl das Größte. Gefolgt von Brotkrümeln, die man halt einfach manchmal wirklich nicht sehen kann oder sich auch verteilen können. Und da denke ich, lohnt es sich vielleicht bei dem Thema Brot, wirklich wie ihr das tut, einfach getrennte Bereiche zu haben. Das ist einfach, das ist schnell gemacht. Ein zweites Brotbrett, ein zweites Brotmesser. Und da muss man sich auch nicht überlegen, wurde das jetzt gespült oder nicht, sondern es ist einfach klar. Und bei allen anderen Dingen ist Abwaschen eine gute Strategie tatsächlich. So einfach das vielleicht jetzt auch klingen mag, aber Abwaschen hilft. Und wenn ihr eine normale Küchenhygiene habt, so dass ihr sagt, das ist sauber, ist es eben auch glutenfrei. Da gibt es schöne Daten dazu. Ein Teil davon habe ich auch beigetragen. Wir haben wirklich rumgesaut bei der Studie und waren ganz überrascht, dass wir kein Gluten finden konnten dann in den Proben.
Darf ich schnell was einhängen? Sorry, ich nur ganz kurz. Ich fand es nämlich vorher was ganz Wichtiges, was du gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, getrennte Bereiche. Und Nico hat vorher gerade beschrieben, dass der getrennte Bereich eigentlich dass die Norm ist glutenfrei. Sprich, die Küche ist glutenfrei und die Nicht-Norm, Anführungszeichen, das glutenhaltige Brot, ist das, was du auf der Seite hast.
Ja, also bei uns trägt das den Übernamen der Giftschrank.
Der Giftschrank, sehr geil. Aber das ist, ich denke, das ist nämlich eine Grundverständnisfrage, weil was ist der Norm? Also was ist dann die Normfläche? Ja. Ist die Normfläche glutenfrei oder ist die Normfläche nicht glutenfrei?
Genau. Und das wird wahrscheinlich immer wieder anders sein.
Mhm. Je nachdem, muss man auch erlebt, ne? aushandeln. Und ich habe das jetzt gerade kürzlich auch mit meiner Frau noch besprochen. Einfach, ich wollte sicher gehen, dass wir vom selben sprechen. Ich ging davon aus, dass die Küchenoberfläche, da ist es mein Job, die sauber zu halten und abzuwaschen. Wenn ich aber zum Beispiel ein benutztes Messer, wenn der Geschirrspüler voll ist und ich lege das ins Spülbecken, dann gehe ich davon aus, was im Spülbecken ist, ist schmutzig und sie nimmt nicht ein Messer raus und braucht das wieder. Genau. Und sie hat gesagt, ja, stimmt, sehe ich auch so, aber gut, haben wir darüber gesprochen.
Genau. Weil das sind genau die Szenen. Das sind genau die Szenen, das Messer liegt dort, kann man es nochmals brauchen oder nicht? Und das sind genau diese Szenen und ich mache das ja mega gut. Also ich höre heraus und das ist auch eines der wichtigsten Aspekte, ist die Kommunikation drüber.
Ja, genau, da möchte ich nochmal einhängen, weil eigentlich geht es ja primär um Kommunikation. Mhm. Wie kommunizieren wir? Und vorhin hatten wir so den Perspektivenwechsel. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Art der Kommunikation, dass man dem Gegenüber sagt, versetz dich mal in meine Lage, versuch zu verstehen, wie es mir damit geht, wenn du nicht Acht gibst. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das Thema aufzugreifen.
Ich denke, was dort noch hilfreicher wäre, also ich finde es mega gut, was du sagst mit dem Perspektivenwechsel, ist auch, vielleicht mach's einen Tag lang. Mhm. Also das ist eigentlich das, was man...
Gelebte Praxis.
Ja, genau. Mhm. Also das ist auch das, was man beispielsweise oft versucht, Männern zum Beispiel mit Thema Menstruationsbeschwerden. Wir haben zum Beispiel versucht, mit einem Simulator Menstruationsbeschwerden nachzumachen.
Was für eine Brücke, Ronja.
Ich schaffe es immer, irgendwo in den Uterus Brücke zu machen.
Wunderbar.
Genau, zurück zum Uterus. Also nein, ich denke, gerade sowas im Sinn von... Ich kann es mir erst vorstellen, mhm. diese gelebte Praxis, ich kann es mir erst vorstellen, welche Moves, weil gerade das, was interessant ist im Thema Zusammenleben, mhm. ist ja, es ist in den Automatismen. Wir leben in den Automatismen zusammen. Sprich, dann, wenn eben mein kognitives Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit im Alltag, fragt mich nicht, wie ich Pasta koche, ich mache es einfach, ich kann es euch nicht beschreiben. Das ist, weil es ein automatisierter Zugang ist dazu und der ist auch neurologisch an einem anderen Ort. Der ist in den Basalganglien, der ist nicht in der Handlungsanweisung, wo ich weiß, okay, jetzt kommt das, dann kommt das und das ist gespeichert und automatisiert. Und gerade automatisierte Vorgänge, die können wir nämlich nicht uns vorstellen, sondern wir müssen sie erleben und vor allem alle so diese Patzer erleben. Dass man merkt, oh nein, genau diese Erleben sind wichtig.
Die Fails. Dass man durch die Fails geht eigentlich.
Man hat übrigens auch so beinahe Fehler. Also gerade in den Fehler, in der Security-Forschung macht man so diese beinahe Fehler, Fehler-Reportings dann. Mhm. Was sind so beinahe Fehler? Und darum braucht es auch nachher eigentlich im Familiensystem, so wie du es, Nico, gerade vorher gesagt hast, auch immer wieder eine Prüfung von den beinahe Fehlern. Also beispielsweise, wenn zwei Verpackungen nebeneinander stehen und sie sehen mega ähnlich aus. Dass man zum Beispiel irgendwann merkt, ui, jetzt hätte ich schon dreimal fast dorthin gegriffen. Diese Erkenntnis zeigt mir, wo es eine Änderung braucht.
Ich finde es noch lustig, dass du das so sagst. Ich lebe seit 13 Jahren jetzt glutenfrei. Meine Familie macht super toll mit. Und wir hatten es letzthin, wirklich vor einer Woche tatsächlich, dass mein Mann sein Brot irgendwo wirklich reingetunkt hat. Und ich so, aber
really?
Wirklich jetzt? Wir machen doch das jetzt nicht erst gestern. Und er so, wow, ich war mit meinen Gedanken total woanders.
Genau.
Es passiert einfach. Es ist ein Ablauf und man denkt gar nicht nach. Das ist wirklich so.
Bei uns immer auch beim Frühstück am Sonntag eben, man hat es gemütlich, man ist beieinander und ich greife in die Marmelade. Ups, das war mein Messer. Ich hätte den Marmeladenlöffel nehmen sollen.
Ja,
passiert halt. Ich finde es auch noch...
Wobei, Entschuldigung, passiert halt gerade da. Das war ein beinahe Fehler, oder?
Ja.
Oder ein Fehler. Oder ein Patzer in dem Moment. Und der beinahe Fehler hätte jetzt dir genau gezeigt, Achtung, der Trick wäre, dass der Löffel schon im Glas steckt.
Genau.
Zum Beispiel. Und wenn er daneben lag, dann hättest du ja wählen können quasi und brauchtest eine extra Aufmerksamkeit. Und dieser beinahe Fehler hätte jetzt genau diese Prozessanpassung eigentlich gelöst. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist eigentlich genau die Logik davon.
Voll, sich so einrichten, eben weil ja vieles unterbewusst passiert, dass es gar keine bewusste Entscheidung braucht, sondern dass der Default bereits richtig ist.
Der Default ist glutenfrei.
Ja, genau.
Ja, ich denke, das macht es einfach sehr einfach.
Ja, genau.
Für die Menschen, die glutenfrei essen müssen. Und wenn das nicht geht, dann glaube ich, braucht es wirklich die Kommunikation. Und was ich da einfach mitgeben möchte, auch wenn mal was passiert, also angenommen, jemand aus deiner Familie hätte jetzt aus dieser Marmelade gegessen, wo du vorher mit dem Messer reingegangen wärst, würde ich sagen, das ist auch ein Risikobereich, der sehr gering ist. Und also angenommen, eben jemand würde dann aus diesem Marmeladenglas essen und da wäre jetzt eine Kontamination passiert, sind wir immer noch in einem Bereich, wo wir sagen müssen, das ist so wenig Gluten, das sind ein paar Milligramm, wenn es hochkommt, wahrscheinlich 10, dass das in einem sicheren Bereich liegt. Und ich glaube, das wäre dann die nächste Frage, was ist ein sicherer Bereich?
Genau, ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf.
Dazu.
Unbedingt, das müssen wir noch besprechen. ich möchte kurz wieder unsere Zuhörer ansprechen. Wie ihr wisst, ihr könnt uns immer Fragen stellen, ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken, Sprachnachrichten oder per Mail Sprachnachrichten auf +41 76 823 6672. Oder eine Mail an info@zöliakie.ch. Und auch heute darf unser Snack nicht fehlen. Ich finde, es geht auch so in die Richtung, jemand backt etwas.
Oh ja, großes Thema.
Und esse ich es jetzt oder nicht? Wir hatten das auch schon. Aber vielleicht können wir trotzdem noch kurz darauf eingehen, weil wir sind da ja auch bei den Zutaten.
Buchweizenmehl.
Genau,
mit
wie war es gelagert? War es in einem gleichen Schrank gelagert?
Ja,
wie handhaben wir das in der Wege? Aber zuerst versuchen wir, wer mag, wir haben hier einen kleinen Karottenkuchen.
Sehr leid, sehr lecker.
Liebe Misophonikerin, jetzt wäre wieder mal der Moment, um zu skippen auf den nächsten Track, weil jetzt werden wir gleich was essen.
Es könnte Kaugeräusche geben.
Genau. Es wird. Ich werde extra schmatzen. Du brauchst Wasser. Dianas Antwort als allererstes, ich brauche Wasser.
Ja, ich habe Durst.
Schon vom Anschauen hast du Durst gekriegt. Das ist kein gutes Zeichen.
Ja, das ist kein gutes. Aber der Kuchen ist gut. Aber ich hatte schon ein Stück vorhin.
Der Kuchen Kaffee. Ist wirklich gut.
Beim Vorgespräch.
Ja, das geht nicht schon mal.
Er ist nicht so karottig, aber sonst ist er lecker.
Ich finde den Zuckerkuchen gut.
Ich finde, er ist okay, aber einfach, weil es halt jetzt gar nicht, auch wenn das jetzt nicht glutenfrei wäre, es ist halt ein eingeschweißtes Fertigprodukt.
Ja.
So. Und ich darf, wie sagt man, unbescheiden sagen, mein Karottenkuchen glutenfrei ist besser.
Meine
auch. Oh mein Gott, Nico, du bist wie Tina. Steig aus.
Und mein Sohn hat sich auf dem Geburtstag, zum Geburtstag wieder einen Karottenkuchen gewünscht, weil das ist auch sein Lieblingskuchen. Weil er hat ja von Natur aus relativ wenig Mehl drin und dann ist das Rezept eigentlich gar nicht so anders.
Genau.
Und wird echt lecker.
Du weißt, Nico, immer wenn man sagt, meins ist besser, muss man das beweisen.
Ja. Gut, ich bringe nächstes Mal mit.
Kann ich kommen?
Ich mag Jana hat vorige Zeit.
Ich mache leider diesen Fehler relativ häufig.
Darum esse ich relativ häufig Tina Sachen.
Also, ich möchte nochmal zurückkommen zum Kuchen. Nicht essensmäßig, sondern zubereitungsmäßig. Ich habe vielleicht noch Mehl drin. Mein Mehl lagert im Moment noch nicht in einem Giftschrank. Braucht es den Giftschrank oder kann man es, wenn es sauber verpackt ist, verschlossen ist, auch gemischt lagern? Was ist deine Einschätzung?
Also ich denke, eine gemischte Lagerung ist möglich. Grundsätzlich sind Verpackungen ja genau dazu da, eben dass der Inhalt drin bleibt und sich nicht mischt mit anderen Dingen. Teilweise ist es einfacher, gerade wenn es ein sehr großer Haushalt ist oder wenn auch Kinder involviert sind, die Dinge zu labeln, anzuschreiben oder vielleicht auch wirklich nochmal Bereiche zu trennen. Aber jetzt aus wissenschaftlicher Sicht wäre es nicht nötig, weil Gluten springt nicht herum. Also,
apropos rumspringen.
Okay.
Jetzt nimmt mich etwas Wunder. Was ist, wenn man Mehlmotten hat?
Ja, die könnten wahrscheinlich kontaminieren.
Schon, oder?
Ja, natürlich an den Beinchen von diesen Motten kleben sich an Mehlpartikel.
Ja, und an den Flügeln.
Aber ich glaube, wenn du Mehlmotten hast,
nein, Nico, beurteile nicht meine Probleme. Okay. Das war eine
Bio-Ansatz gibt, um die zu bekämpfen.
Ja, ich kenne sie, die Schlupfwaschbiene.
Ja, genau.
Ich bin Expertin.
Okay, von den Mehlmotten zurück. Also wenn ihr Mehlmotten habt, bitte entsorgt die Dinge. Aber ja.
Dann sind wir wieder bei der Hygiene, bei der Küchenhygiene.
Nein, Leute, unterschätzt den Proteingehalt von Mehlmotten
nicht.
Ja, go for it.
Okay, Spaß beiseite. Also ich denke eben, auch wenn Freunde Kuchen backen für Tina oder für Nico oder für wen auch immer und die Zutaten an sich glutenfrei sind, die gereinigte Küchenutensilien verwendet haben, um den Teig zu mischen, eine Kuchenform, die einfach sauber war, die muss nicht neu sein, man muss nicht die Enden auskratzen gehen, da ein Backtrennpapier drin lag und das in einem Backofen gebacken wurde, der einfach nur für diesen Kuchen verwendet wurde, dann ist die Chance, dass das glutenfrei ist, unter 20 ppm, ich würde sagen 99%. Also da müsste viel, viel, viel schief gehen.
Und? Wie viel isst man von einem ganzen Kuchen?
Richtig, das ist dann die nächste Geschichte, oder? Wir messen ja Gluten immer in Milligramm pro Kilo. Das wird dann in Parts per Million abgekürzt, diese ppm. Und da ist es so, dass natürlich ein Kuchen, der kontaminiert sein könnte, schon mal 100, 150 ppm haben kann. Das finden wir immer wieder in Backwaren aus gemischten Bäckereien. Das wäre so ein Wert. Und das würde ein Kilo betreffen. Meistens isst man so Kuchenportionen von 50 bis 100 Gramm. Und dann wären wir so bei 10 bis 15 Milligramm Gluten. Und von der Menge gehen wir davon aus, dass sie eigentlich alle Menschen mit Zöliakie vertragen können, tagtäglich konsumiert. Und das ist der nächste Punkt. Es geht immer auch bei der Glutenmenge nicht nur um die absolute Menge, sondern um die Zeit, in der die Menge verzehrt wird. Also wir haben da zwei Faktoren, die zusammenspielen. Und wir wissen mit einer hohen Sicherheit, dass eben eine einmalige Kontamination, also so eine ganz kleine Glutenmenge wie 10, 15 Milligramm, wie sie eben aus einem kontaminierten Lebensmittel kommen kann, keine Konsequenz hat. So.
Können wir einen kurzen Exkurs zum Handrührgerät machen?
Immer bitte. Das liebe Handrührgerät, was ist damit?
Es ist immer wieder ein Thema.
Ja.
Muss ich ein neues kaufen? Kann ich das alte verwenden? Rieselt der Staub runter?
Du hast kein Handrührgerät.
Ich habe ein Handrührgerät.
Die meisten Zöliakie-Betroffenen haben eine KitchenAid.
Genau. Habe ich auch, natürlich. Ja. Aber ich habe auch ein Handrührgerät.
Wir haben auch beides.
Ja. Wirklich? Also ich denke, okay, auch hier ist wieder die Hygienefrage. Oder wenn dieses Handrührgerät 20 Jahre alt ist und da klebt noch irgendwas in irgendeiner Ritze, nimmt man Zahnstocher und geht da einmal durch und kratzt das weg. Und dann würde ich sagen, ist es gut. Und auch hier wieder, Gluten springt nicht umher. Also da müsste was in den Teig fallen. Und ich würde mal behaupten, wer Augen hat und guckt, was er oder sie da tut, sieht, oh Mist, da ist jetzt irgendwie was rausgedröselt und entfernt das dann. Aber ich denke, das sind so hypothetische Ängste. Mhm. Also so, es könnte sein, dass. Und wiederum, wir sind bei der Zöliakie. Wir tolerieren Brotkrümel pro Tag. Das wären so 1 bis 2 Brotkrümel, wären 10 Milligramm Gluten. Das ist eine Menge, die man sieht. Bei einer Allergie gibt es Mengen, die unsichtbar sind und aufgrund des DNA-Gehaltes eben schon wirklich eine schwere Reaktion machen. Und das ist bei der Zöliakie ganz klar nicht der Fall. Und das ist mir einfach wichtig.
Ich finde das ein extrem wichtiges Thema, wenn wir über Zöliakie sprechen. Mhm. Dieses Thema Risikomanagement.
Ja,
also auch diese... Ich wünsche mir extremstens, und da freue ich mich extrem auf deine Publikation, sobald sie soweit ist, aber ich wünsche mir eigentlich extrem fest, dass Menschen mit Zöliakie auch lernen, dass es nicht ein Schwarz-Weiß ist im Leben, sondern dass es oft eine Einschätzung bedeutet und auch ein Bewusstsein darüber, dass es nicht einfach eine Nulltoleranz ist oder ein Nullbereich. Und gerade... Da ist mein Appell gerade auch fest ein bisschen an Eltern, weil Eltern sind oft in dieser super protektiven Haltung, weil der Entscheid treffen sie ja nicht für sich selbst dann zum Beispiel, sondern für das betroffene Kind unter Umständen. Und auch dort dieses, ich finde es nämlich immer spannend, wenn wir uns überlegen, ein Risikowahrnehmung und gleichzeitig ein Risikobewusstsein, aber auch ein Risiko, also eine Fähigkeit, Risiken einzuschätzen, brauchen wir in allen Lebensbereichen. Also oft erlebe ich mit Eltern von Zöliakie-betroffenen Kindern, dass sie eine Art so reinzoomen in diese Zöliakie und alles geht um Gefahrenmanagement von Gluten. Aber so nachher auf der Straße oder unterwegs oder in der Schule oder was auch immer, sie dann plötzlich super easy dealen mit gewissen Risiken. Und das ist genau so ein bisschen der Fokus, wo lenken wir den Fokus drauf.
Und ich glaube, auch das ist total menschlich.
Total. Ja.
Und ich bin der Meinung, dass Information hilft, auch Risiken einschätzen zu lernen. Also für mich ist das auch ein Lernprozess oder ein Unlernprozess, zu sagen, eben das Handrührgerät ist okay, das wurde gereinigt, ich darf da entspannen und das braucht viele gute Erfahrungen. Da bist du sicher die Expertin. Aber ich mach die Erfahrung, so dieses Unlernen von Verhalten, Unlernen, super streng zu sein, ist so viel schwieriger, als von Beginn an super streng zu sein. So. Und ich glaube, da müssen wir hin.
Absolut. Ich glaube, am Schluss muss man wirklich sagen, Zöliakie ist auch im Leben ein Chamäleon. Weil für jeden Zöliakie-Betroffenen, für jede Zöliakie-Betroffene gibt es eine andere Farbe, die die Zöliakie hat. Und wie ich meine Zöliakie lebe und wie du, Diane, deine lebst und wie Nico seine in seiner Familie lebt und Ronja, du deine. Ich möchte aber trotzdem nochmals kurz zurückkommen. Wir haben jetzt ganz viele Sachen besprochen, die vielleicht in einer Ernährungsberatung oder so anders kommuniziert wurden. Wie gehen wir damit um? Vielleicht verunsichern wir jetzt Leute. Vielleicht haben gewisse Leute jetzt, sagen sie sich, wieso kommen die jetzt plötzlich mit anderen Ideen oder Vorschlägen, wie ich das handhaben soll. Das stimmt für mich jetzt gar nicht. Ich habe was anderes gehört. Wieso sollen Sie uns glauben? Wie sollen Sie damit umgehen? Was machen Sie jetzt mit diesen Informationen, die Sie bekommen haben?
Neben mir hüpft Diana. Ich glaube, sie wird ganz viel dazu
sagen. Nein. Ich bin ganz entspannt. Schieß los, Ronja.
Ich finde das wahnsinnig spannend, weil das Thema ist, wir wünschen uns immer eine klare Sicherheit. Und ich glaube, gerade im Bereich von Gesundheit gibt es nicht die klare Sicherheit. Also ich würde sogar, ich fände es anmaßend, wir würden sagen, glaubt uns, weil es geht nicht um Glauben, es geht nicht um Wissen, sondern es geht um ein Bewusstsein und es geht um, wie gehe ich mit Informationen um. Und wir werden immer Also das ist einfach so diese typische Wissenschaftshaltung. Je mehr man weiß, desto mehr, also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man eben nicht weiß. Und diese Komplexität von richtig, falsch und so weiter, es ist eine Illusion, dass wir Menschen eine klare Anleitung für unser Leben kriegen, in allen Lebensbereichen. Und wir sind permanent gefordert, auch Widersprüche auszuhalten. Und dieses Aushalten, man nennt es auch Ambiguitätstoleranz, also diese Widersprüche, beispielsweise, ich mag dich, aber ich brauche Distanz. Das sind solche Themen. Also wir müssen immer Widersprüche gleichzeitig aushalten lernen. Und das zu lernen, auch zu wissen, ich weiß, dass ich es jetzt zum Beispiel gerade nicht weiß. Oder beispielsweise hatten wir auch schon diese Szenen mit dem Restaurant. Ich weiß, dass es jetzt ein Risiko bergen könnte. Mit solchen Widersprüchen, diese auszuhalten, das ist Trainingsfrage. Und Diana, du hast vorher ganz schön gesagt, das ist auch Erfahrungsfrage. Also je mehr ich lerne, dass mir zum Beispiel nichts passiert oder dass, wenn etwas passiert, dass ich fähig bin, damit umzugehen, also dass ich auch fähig bin, zu heilen.
Ja, und ganz wichtig.
Ja, und zu adaptieren und zu das nächste Mal es anders zu machen, desto mehr hilft mir das dabei.
Du hast eine wunderschöne Steilvorlage gegeben. Unsere nächste Folge schauen wir uns an, wie gehen wir damit um, wenn wir im Restaurant sind, in der Gastronomie, was läuft dort? Jana, du wolltest noch etwas sagen, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ja, ich glaube, ich kann Ronja da nur einfach beipflichten. Eine absolute Sicherheit wird es nie geben im Bereich Zöliakie. Also selbst wenn wir ganz viel forschen jetzt, ist das immer ein Experiment. Und das Experiment ist per se nicht das echte Leben. Also wir werden nie das echte Leben in der individuellen Situation von der Tina oder der Ronja oder von Diana erforschen können. Das heißt, es bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Und was wir tun können, ist einfach zu sagen, okay, wo ist dieser Unsicherheitsfaktor ziemlich gering? Wie zum Beispiel beim Kochlöffel, den haben wir untersucht, oder bei einer Gabel oder bei einem Teller oder bei sowas. Und wo ist dieser Unsicherheitsfaktor, dass was passieren könnte, eher hoch, wie zum Beispiel beim Mehlstaub. Und ich glaube, dahin zu kommen, das wird die Zukunft sein, für mich zumindest, wenn es um Ernährungstherapie geht. Und altes Wissen, ist ein bisschen dieses ganz strikte Schwarz-Weiß, das Handrührgerät und die Kuchenritzen, die Ritzen in der Kuchenform und. Alles ist kontaminiert. Das war eine Annahme. Das war nie auf wissenschaftliche Daten gestützt. Das waren Annahmen. Und das zu deimplementieren, das ist der Fachbegriff, also das wieder zu vergessen, das wird 10 bis 15 Jahre dauern.
Also Generationenwechsel.
Es ist ein Generationenwechsel.
Das ist eigentlich bei allen Gesundheitsinformationen
so. Das ist bei ganz vielen wie Eier und Cholesterin, es ist eine Geschichte und Butter, das machen wir jetzt nicht auf hier, aber ich möchte einfach sagen, wenn ihr merkt, ihr fühlt euch unwohl mit diesem, ich bin jetzt da lockerer bei diesem Handrührgerät, ihr müsst nicht lockerer sein. Es gibt keinen Zwang dazu oder keine Pflicht. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen, Menschen, die neue Zöliakie haben, auch wirklich mit valider Information auszustatten, um eben eine Überängstlichkeit, eine Übereinschränkung einfach auch zu verhindern. Weil das ist dann häufig doch auch sozial sehr, sehr schwierig. Und da sehe ich schon auch meine Berufsgruppe in der Pflicht, einfach sauber zu arbeiten, gute Informationen zu beziehen und das dann auch so zu vermitteln, dass die Menschen, die gegenüber sitzen, das verstehen können.
Und vor allem auch diese Berufsgruppe, die du benennst, oder? Und das betrifft eben alle Berufsgruppen, die gerade mit Zöliakie zu tun haben. Seid up to date. Einfach in jedem Bereich. Also auch im Bereich Psychotherapie, auch im Bereich, in allen Bereichen. Mein Appell ist mehr, seid up to date. Genau. Und das betrifft so viele Gesundheitsbereiche, aber eben auch so diese klare, frische Evidenz, jetzt wenn wir auch bewusst sind, es sind auch neue Messmethoden teilweise.
Es ist so viel passiert.
Und gerade wenn sich Methoden ändern, dann ändern sich Ergebnisse.
Genau.
Und das werden wir lange antreffen und immer antreffen, weil es wird immer in Entwicklung sein.
Genau.
Und auch wenn ihr zum Beispiel dann die KI-Tools befragt, wenn ihr ChatGPT befragt, oder? Das hat ja den ganzen Wissenskatalog der letzten Jahrzehnte drin.
Genau.
Aber die neueste Studie wahrscheinlich eben genau nicht.
Genau. Also ja, das stimmt. Bei ChatGPT Kontamination zu erfragen ist sinnlos, weil das ist altes Wissen. Mhm. Ja, genau.
Wow, das war ganz, ganz viel Wissen. Das war ganz, ganz viel Input. Nico, was nimmst du mit nach Hause?
Ich glaube, eine gewisse Entspanntheit. finde ich schön, weil wir sind nicht extrem streng.
Meine beiden Frauen im Studio freuen sich gerade ganz, ganz toll. So, ihr könnt das nicht sagen.
Ein Riesenstrahlen.
Aber es ist ein Riesenstrahlen. Ja,
wir haben von Beginn weg gesagt, wir schauen drauf, wir nehmen das sehr ernst, wir probieren es jetzt mal mit vernünftigem Dings und wir schauen nach einem Jahr. Und wir haben jetzt gewisse Blutwerte nochmal angeschaut und gesagt, okay, die Werte sind total in Ordnung. Und von daher reicht es so, wie wir es bis jetzt machen.
Darum geht es. So glutenfrei als nötig.
Ja.
Nicht 100% glutenfrei, sondern so glutenfrei, dass die Werte tief sind im Normbereich.
Genau.
Und wenn die so sind, habt ihr den, man nennt das Proof of Concept, also den Beweis, dass euer Konzept funktioniert. Genau.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Deshalb bleibt mir nur, ciao zusammen.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ciao.